Hey und hallo! Das ist eine Podcast-Folge zum Thema Polynome. Da werde ich jetzt ganz viel erzählen, was wir in der Vorlesung nur kurz besprochen haben zum Thema Polynome. Und ich habe dann gesagt, ja, in der Algebra-Vorlesung kommt das nochmal ganz ausführlich dran und viel allgemeiner, deswegen mache ich das jetzt hier nur kurz. Ich habe aber auch gesagt, dass mit den Methoden und mit den Mitteln, die wir jetzt zur Verfügung haben, wir das alles machen können und wir auch den letzten Satz in Kapitel 8 beweisen können. Und wenn Sie interessiert, wie das geht, dann lade ich Sie ein, sich diese Podcast-Folge anzuhören. Da ich noch nicht so genau weiß, wie lange ich da wirklich quatsche und wie sehr ich überall ins Detail gehe, behalte ich mir vor, irgendwann zu sagen, so, das reicht jetzt erstmal, sagen wir, das ist Teil 1 und es gibt dann gleich noch Teil 2. Kann ich noch nicht so genau sagen. Ich fange erstmal an zu erzählen und hier ist der Plan. Ich steige ein bei Lemma 8.11. Da wurde die Anzahl der Nullstellen in dem Körper, über dem das Polynom P lebt, begrenzt für den Fall, dass P nicht das Nullpolynom ist. Da habe ich gesagt Induktion und das Lemma von vorher und da werde ich jetzt nochmal erklären, wie das funktioniert. Wenn Sie möchten, dann machen Sie das selber als Übungsaufgabe und hören sich dann erst danach an, wie es hier gleich weitergeht. Und danach kommen dann noch ein Satz und zwei Lemmata als Vorbereitung für das letzte Resultat. Dann können wir uns klar machen, warum der letzte Satz mit der Zerlegung in Irreduzible wichtig ist. Dann starten wir mal. Lemma 8.11. K ist ein Körper, P ist ein Polynom aus Kx und nicht das Nullpolynom. Der Grad von P soll n heißen und dann haben wir in der Vorlesung festgehalten, dann hat das Polynom P höchstens n verschiedene Nullstellen im Körper K. Wichtig, wir reden hier nur über den Körper K und die Nullstellen dort. Irgendwo anders auf der Welt kann es durchaus noch haufenweise andere Nullstellen geben. Da haben ja auch einige Studis schon losgerechnet und mich darauf angesprochen. Vielen Dank, ich fand toll, dass Sie da so kreativ waren. Genauso habe ich mir das vorgestellt. Ja, machen wir mal Induktion über den Grad von P, also über n. Wenn n gleich 0 ist, dann hat P Grad 0 und P ist damit dann ein konstantes Polynom und nicht das Nullpolynom, hat also keine Nullstelle. Das heißt, der Grad ist 0, die Anzahl der Nullstellen ist auch 0. Wunderbar. Jetzt kommt die Induktionsschlussfolgerung. N sei also mindestens 1 und wir gehen davon aus, dass jedes Polynom aus Kx vom Grad n-1 höchstens n-1 Nullstellen in K hat. Das ist unsere Voraussetzung jetzt für die Induktionsschlussfolgerung. Und jetzt gibt es zwei Fälle. Es könnte sein, dass das Polynom P einfach gar keine Nullstelle in K hat. Dann ist die Behauptung auf jeden Fall richtig, denn dann ist die Anzahl der Nullstellen 0 und das ist kleiner gleich n. Naja, dann könnte es aber auch sein, dass es eine Nullstelle gibt. Nennen wir A eine solche Nullstelle aus dem Körper K. Dann kommt Lemma 8.10 und sagt, wir können P schreiben als ein Polynom Q mal in Klammern x minus A. Was wissen wir jetzt über den Grad von Q? Q ist auch ein Polynom aus Kx. Der Grad ist jetzt n minus 1, denn das bekommen wir aus der Gradformel raus. Der Grad von P lässt sich ja jetzt schreiben als Grad von Q plus Grad von x minus A. Der Grad von x minus A ist 1, also ist der Grad von P genau 1 größer als der Grad von Q. Jetzt hat Q also kleineren Grad als P. Wir können die Induktionsvoraussetzung benutzen und sehen, dass das Polynom Q im Körper K höchstens n minus 1 Nullstellen hat. Okay, jetzt brauchen wir noch einen Zusammenhang zwischen den Nullstellen von P und den Nullstellen von Q. Immer dann, wenn wir eine Nullstelle von Q einsetzen, dann erhalten wir auch eine Nullstelle von P. Das liegt daran, dass Einsetzen ein Homomorphismus ist. Aber umgekehrt ist es auch so, wenn wir jetzt etwas in P einsetzen, dann können wir ja schreiben, dass wir das in Q einsetzen und dann multiplizieren mit dem, was rauskommt, wenn wir das bei x minus a einsetzen. Könnte sein, dass das eingesetzte Element a ist, dann kommt 0 raus, weil ja x minus a dann beim Einsetzen zu 0 wird. Könnte aber auch anders sein. Und hier kommt jetzt zum Tragen, dass wir in einem Körper arbeiten. In einem Körper ist das Produkt von zwei Elementen nur dann 0, wenn mindestens einer der beiden Faktoren 0 ist. Heißt also, wenn ich bei P etwas einsetze, nennen wir das B. B ist aus dem Körper, ich rechne P von B aus. Dann sagt der Einsatzhomomorphismus, dass ich das schreiben kann als Q von B mal x minus a eingesetzt B. Das ist nichts anderes als B minus a. Wenn jetzt also b minus a nicht 0 ist, dann muss q von b 0 sein. Heißt also, dass wir alle Nullstellen von p kennen, in dem Moment, wo wir a kennen und die ganzen Nullstellen von q. Bei q wissen wir aber, es gibt höchstens n minus 1 verschiedene Nullstellen in k, also hat p dann insgesamt höchstens diese n-1-0-Stellen von Q und noch das a zusätzlich. Mehr kann es auf keinen Fall geben, das sind insgesamt höchstens n Stück. Fertig. Jetzt kommen neue Sachen, Sachen, die ich in der Vorlesung nicht besprochen habe. Wir fangen an mit einem Satz, den ich jetzt Satz A nenne für diesen Podcast. Satz A sagt Folgendes. Wir haben einen Körper K, wir haben ein Ideal J vom Polynomring Kx. Dann gilt Folgendes. Es gibt ein Polynom P im Ideal J mit der Eigenschaft, dass man jedes Element aus J als Vielfaches von P schreiben kann. Und damit meine ich, für jedes Q aus J existiert ein Polynom S aus Kx derart, dass man Q schreiben kann als P mal S. Man kann es auch noch anders ausdrücken. Es gibt ein Polynom P in J derart, dass man jedes Polynom aus J ohne Rest durch P teilen kann. Das ist eine andere Art, das auszudrücken. Das ist ein bisschen ungenau, weil Teilen durch Polynome nicht definiert ist. Wir haben nicht gesagt, was das sein soll. Okay, gucken wir in den Beweis. Möglichkeit 1. Das Ideal J, mit dem wir angefangen haben, könnte nur aus dem Nullpolynom bestehen. Dann haben wir nichts zu zeigen, denn dann nehmen wir für P einfach das Nullpolynom. Jedes Element aus J kann man als Nullpolynom mal irgendwas schreiben. Das heißt, dann haben wir nichts weiter zu zeigen. Interessanter ist der Fall, wo J nicht nur aus dem Nullpolynom besteht. Gut, wenn das der Fall ist, dann gibt es auf jeden Fall ein Polynom Q in J, das nicht das Nullpolynom ist. Und wenn Q nicht das Nullpolynom ist, dann ist der Grad nicht minus unendlich. Das heißt, der Grad ist mindestens 0. Das heißt also jetzt, es gibt im Ideal J Polynome, deren Grad mindestens 0 ist. Wir definieren eine Menge. Diese Menge heißt n. N ist die Menge aller Zahlen aus N0 mit der Eigenschaft, dass es ein Polynom in J gibt, dessen Grad genau diese Zahl ist. Diese Menge ist jetzt nicht leer. Denn wir haben gerade gesehen, es gibt Polynome in J, deren Grad eine natürliche Zahl ist. Die Menge der natürlichen Zahlen, die wir als Grad eines Polynoms aus J bekommen, ist also nicht leer. Und wenn ich sage natürliche Zahl, meine ich im Moment natürliche Zahl oder 0, denn der Grad 0 ist hiermit erlaubt. Jetzt haben wir da eine nicht leere Menge natürlicher Zahlen mit 0 eingeschlossen. Und da können wir einfach das Wohlordnungsprinzip benutzen aus Kapitel 1, das ist sehr lange her. Das Wohlordnungsprinzip sagte, dass wenn wir eine Teilmenge von N0 haben, die nicht leer ist, dass wir dann darin ein kleinstes Element finden. Unsere Menge, die wir N genannt haben, die Menge der Grade von Polynomen aus J, ist nicht leer, Teilmenge von N0, hat also ein kleinstes Element. Dieses kleinste Element nenne ich jetzt klein N0. Es gibt jetzt ein Polynom dazu, das diesen Grad hat, mindestens 1, in J, und so eins nehme ich mir her. P aus J wähle ich mir jetzt so, dass der Grad von P genau diese kleinste Zahl N0 ist. Q aus J soll jetzt beliebig sein und ich muss zeigen, dass ich Q schreiben kann als P mal irgendein Polynom. Okay. Satz 8,6 kommt ins Spiel. Da P nicht das Nullpolynom ist, denn der Grad ist ja nicht minus unendlich, darf ich Satz 8,6 anwenden und zwar mit den Rollen von P und Q vertauscht. Das hieß ja teilen mit Rest und im Satz haben wir gesagt, wir teilen P mit Rest durch Q. Jetzt machen wir es andersrum, wir teilen Q mit Rest durch P. Wir finden also mit dem Satz Elemente S und T aus Kx, derart, dass man das Polynom Q schreiben kann als P mal S plus T und der Grad von T ist echt kleiner als der Grad von P bei dieser ganzen Geschichte. Das sagt uns der Satz, dass das geht. Naja, wie kann denn der Grad von T kleiner sein als der von P? Das ist die erste Frage. Und die nächste Frage ist, wie können wir benutzen, dass J ein Ideal ist? Naja, P und Q kommen aus J, aus dem Ideal. S ist irgendein Polynom und ein Ideal hat die Eigenschaft, dass wenn man etwas aus dem Ideal mit irgendwas aus dem Ring multipliziert, dass man dann wieder im Ideal landet. P mal S liegt deswegen in J. Q liegt auch in J und Ideale sind unter Addition und Subtraktion sozusagen abgeschlossen, denn die bilden ja eine Untergruppe des Ringes mit der Addition. Das heißt, ich schreibe jetzt T als Q minus P mal S und dann sehe ich, dass das Ganze in J liegt. Jetzt ist der Grad von T kleiner als N0 und gleichzeitig liegt T in J. Das geht nicht so richtig. Wir haben doch gesagt, N0 soll so klein wie möglich sein, so dass es eine natürliche Zahl oder 0 ist und dass es in J ein Polynom gibt, dessen Grad genau diese Zahl ist. Das heißt also, die Wahl von N0 zwingt jetzt uns dazu, dass wir in J nichts finden können, was kleineren Grad hat, es sei denn, es ist das Nullpolynom. Das Nullpolynom hat ja den kleinsten Grad überhaupt, minus unendlich. Und was anderes bleibt für t nicht übrig. T muss jetzt das Nullpolynom sein und dann können wir schreiben q gleich p mal s, genauso wie wir es im Satz verlangt haben. Wir haben jetzt gezeigt, dass man ein Polynom p findet, derart, dass man jedes q aus j schreiben kann als p mal irgendein Polynom. Und das haben wir nachgewiesen, indem wir einen kleinen Trick benutzt haben. Wir haben etwas gewählt mit möglichst kleinem Grad, was nicht das Nullpolynom ist. Und dann haben wir das nachgewiesen mit dem Satz überteilen mit Rest. Das ist eine starke Eigenschaft, die wir in Satz A gezeigt haben. Wir haben Dinge benutzt, die wir nur für Polynomringe über Körpern uns klar gemacht haben. Und in der Algebra kommt das Thema ja nochmal ausführlicher. Dieser Satz hier, der ist nicht für alle Polynomringe richtig. Er ist richtig für alle Polynomringe, bei denen der Koeffizientenring ein Körper ist. Aber man kann Polynomringe ja auch allgemeiner definieren, haben wir gemacht. Man kann ja anstelle von K irgendeinen Ring da einsetzen, der ein Einzelelement hat. Und da gibt es auch Beispiele, wo dann die Eigenschaft aus Satz A auf einmal nicht mehr erfüllt ist. Und es gibt eine Übungsaufgabe, bei der Sie sich genau damit beschäftigen sollen, mit dieser Frage. Okay, wir haben dann in der Vorlesung über Hauptideale gesprochen. Ich habe erklärt, was irreduzibel bedeutet. Wir haben Beispiele angeschaut. Und im nächsten Lemma, Lemma B, möchte ich darüber sprechen, wie man irreduzible Polynome erkennen kann. Denn wir haben die Definition, wir könnten also bei einem Polynom immer einfach nachprüfen, ob alles stimmt, was in der Definition steht. Aber manchmal ist es sinnvoll, sich noch andere Kriterien zu überlegen, wie man Irreduzibilität erkennen kann. Das ist der Sinn des nächsten Lemmas, Lemma B. P soll jetzt ein Polynom aus Kx sein, K ein Körper wie immer, und P soll nicht das Nullpolynom sein. Jetzt sind folgende beiden Aussagen gleichwertig. Das ist die Behauptung des Lemmas. Aussage 1, P ist irreduzibel in Kx. Aussage 2, P mal Kx, also das von P erzeugte Hauptideal, ist nicht der ganze Ring Kx und es gibt kein Ideal in dem Ring, das noch echt zwischen P mal Kx und Kx passt. Man nennt solche Ideale maximale Ideale. In der Algebra vertiefen wir das noch. Okay, gucken wir uns erstmal an, was wir zu zeigen haben. Zwei Richtungen, aus 1 folgt 2 und andersrum. Und wir erinnern uns dann gleich im Beweis nochmal dran, was Irreduzibilität hieß. Beginnen wir mit aus 1 folgt 2. P ist also jetzt irreduzibel und J ist ein Ideal mit der Eigenschaft, dass P mal Kx in J liegt und J in Kx. Was heißt Irreduzibilität? Das heißt, dass der Grad von P mindestens 1 ist und dass es keine interessante Zerlegung von P in Polynome gibt mit kleinerem Grad. Wenn man so eine Zerlegung hat, dann ist der Grad von einem der beteiligten Polynome 0. Das heißt Irreduzibilität. Naja, wir haben dieses Ideal J uns hergenommen und jetzt kommt Satz A und sagt, es gibt ein Polynom, nennen wir es Q, derart, dass alle Polynome aus dem Ideal J sich als Vielfache von Q schreiben lassen. Und das kann man so ausdrücken, dass man sagt J gleich Q mal Kx. J ist das von Q erzeugte Hauptideal. Gut, wenn jetzt also P mal Kx in J liegt, dann liegt insbesondere das Polynom P in J. Das heißt, P kann ich schreiben als Q mal irgendwas. Sei S aus Kx ein Polynom derart, dass ich schreiben kann P gleich Q mal S. Aha, jetzt haben wir eine Faktorisierung von P da stehen. P gleich Q mal S. Die Irreduzibilität von P sagt uns jetzt, dass der Grad von Q 0 sein muss oder dass der Grad von S 0 sein muss. Naja, im ersten Fall kommt raus, dass J der ganze Polynomring Kx ist. Und im zweiten Fall kommt raus, dass P mal Kx das gleiche ist wie Q mal Kx. Denn P und Q unterscheiden sich jetzt nur durch Multiplikation mit einem Körperelement. Und das ist nicht 0, denn P ist nicht das Nullpolynom. Ja, das heißt, in dem Fall haben wir jetzt gezeigt, J ist P mal Kx oder es ist Kx. Es passt nicht wirklich dazwischen. Und warum ist eigentlich P mal Kx nicht der ganze Ring? Das steht ja auch noch da. Naja, wenn das so wäre, dann müsste P ein Polynom von Grad 0 sein, also ein Körperelement. Und das geht aber nicht, denn P ist irreduzibel und hat deswegen Grad mindestens 1. Gut, dann kommt jetzt die andere Richtung. Aus 2 folgt 1. Wir haben also jetzt die Eigenschaft in 2 und wir wollen zeigen, warum p irreduzibel ist. Na, warum ist der Grad von p mindestens 1? P ist nicht das Nullpolynom, das wissen wir schon. Und wenn der Grad von p 0 wäre, dann wäre p ein von 0 verschiedenes Körperelement und dann wäre p mal kx eben doch gleich kx. Das ist es aber nicht nach Voraussetzung. Jetzt kommt die nächste Eigenschaft. Wir schreiben p als Produkt von 2 Polynomen s und t. Das heißt, s und t kommen aus kx und wir schreiben p gleich s mal t. Dann überlegen wir uns, dass p einerseits in dem Ideal s mal kx liegt, denn wir können es ja schreiben als s mal t. Und das bedeutet, dass p mal kx enthalten ist in dem Ideal s mal kx und das liegt in kx. Und jetzt sagt uns die Voraussetzung in 2, dass es nur 2 Möglichkeiten gibt, denn es gibt ja kein Ideal echt zwischen p mal kx und kx. S mal kx liegt jetzt zwischen p mal kx und kx, muss also p mal kx sein oder kx. Es darf nicht echt dazwischen liegen. Das ergibt 2 Fälle. Der erste Fall ist p mal kx gleich s mal kx und dann basteln wir so ein bisschen rum. Wir nehmen uns jetzt ein q aus kx her mit der Eigenschaft p mal q gleich s. Dann können wir das einsetzen in die Gleichung von vorher und bekommen p gleich s mal q mal t. Dann können wir die Gradformel ausnutzen für Polynome, für die Multiplikation von Polynomen. Wie funktioniert denn das jetzt? Der Grad von p ist jetzt die Summe der Grade von s, q und t. Und dann sehen wir, dass das nur funktioniert, wenn der Grad von q mal t 0 ist. Und das heißt, q mal t muss ein Element aus dem Körper k sein, ein konstantes Polynom. Und dann sind q und t selber Körperelemente, also auch konstante Polynome, die haben beide Grad 0. Die andere Möglichkeit ist, dass s mal kx das gleiche ist wie kx. Und dann können wir wieder die Gradformel benutzen und bekommen raus, das Argument hatten wir vorher schon, dass dann s selber ein Körperelement ist, ein konstantes Polynom und nicht das Nullpolynom. Und jetzt haben wir also insgesamt rausbekommen im ersten Fall, dass t Grad 0 hatte und im zweiten Fall, dass s Grad 0 hatte. Und das heißt, insgesamt haben wir gesehen, dass wenn man p zerlegt und als Produkt schreibt, dass dann eins der beteiligten Polynome Grad 0 haben muss. Und das ist genau die irreduzible Eigenschaft, zusammen damit, dass der Grad mindestens 1 ist. So, jetzt sind wir schon recht weit. Ich bin noch bei unter 20 Minuten. Dann quatsche ich mal weiter. Lemma C. Sei p aus kx irreduzibel? Und jetzt nehmen wir uns s und t aus kx her, und zwar mit folgender Eigenschaft. Das Produkt s mal t soll in dem von p erzeugten Hauptideal liegen, also in p mal kx. Und jetzt behaupte ich, dann liegt s schon in p mal kx oder t liegt in p mal kx. Das ist ein bisschen so ähnlich wie die Eigenschaft von Primzahlen, dass wenn Primzahlen ein Produkt teilen, dass sie dann einen der Faktoren teilen. Das ist ein bisschen parallel zu dieser Aussage hier für Polynome. Man könnte ganz grob sagen, irreduzible Polynome verhalten sich in Polynomringen über Körpern so ähnlich, wie sich Primzahlen in Z verhalten. Das ist eine grobe Analogie, die wir später in der Algebra noch ein bisschen mit Leben füllen. Beweisen wir das. S und T haben wir uns jetzt hergenommen aus Kx. S mal T liegt in P mal Kx. Und wir machen einen Widerspruchsbeweis und nehmen an, dass weder S noch T selber in P mal Kx liegen. Na gut, wir betrachten mal das Ideal, das wir bekommen, wenn wir p mal kx und s mal kx addieren. Die Summe von 2 Idealen ist ein Ideal, das kann man nachrechnen. Und da jetzt p mal kx nicht dasselbe ist wie p mal kx plus s mal kx, muss dieses Ideal der ganze Ring kx sein. Da benutzen wir Lemma b und die Tatsache, dass p irreduzibel ist. Und jetzt kommt ein Trick. In dem Polynomring kx finden wir das konstante Polynom 1. Die 1 des Körpers, das ist ein konstantes Polynom. Und dieses Ding kann ich jetzt darstellen in der Form p mal irgendein Polynom plus s mal irgendein Polynom. Nehmen wir uns also Polynome her, q1 und q2 aus kx, derart, dass ich schreiben kann, konstantes Polynom 1 gleich p mal q1 plus s mal q2. Wir machen das gleiche Argument für t. T liegt nicht in p mal kx, deswegen ist p mal kx echt enthalten in dem Ideal p mal kx plus t mal kx, dann kommt wieder das Lemma b von vorher und sagt, man kann das konstante Polynom 1 schreiben als p mal irgendwas plus t mal irgendwas. Nennen wir die Polynome, die wir dafür brauchen, q3 und q4, dann bekommen wir jetzt noch eine Darstellung für das konstante Polynom 1, nämlich 1 gleich p mal q3 plus t mal q4. Jetzt haben wir hier haufenweise Darstellungen stehen für irgendwelche Polynome und wir treiben das noch ein bisschen weiter und multiplizieren das alles. 1 ist dasselbe wie 1 mal 1. Jetzt setze ich für die eine 1 die eine Darstellung ein, p mal q1 plus s mal q2. Für die andere 1 setze ich die andere Darstellung ein, p mal q3 plus t mal q4. Jetzt muss ich mich echt konzentrieren. Ich rechne das alles aus und sehe, dass ich da insgesamt das p einmal so ausklammern kann. Überall kommt p vor, dann kann ich das einmal ausklammern und bekomme dann das 1-Polynom gleich irgendein riesiges Polynom, halt der ganze Rest, mal p. Jetzt habe ich hier, glaube ich, einen Schritt übersprungen. Dass man das p überall ausklammern kann, das sieht man nicht sofort. Ich muss kurz nachdenken. Wir hatten als Voraussetzung noch die Eigenschaft, dass s mal t in p mal kx liegt. Jetzt muss ich also kurz gucken. Wenn man hier alles ausmultipliziert, dann hat man da einen Term, in dem p mal p steht, dann einen Term mit p, dann einen Term mit p und dann einen Term, da steht das p selber noch nicht drin, aber da steht s mal q2 mal t mal q4. So, jetzt kommt hier noch ein Zwischenschritt. S mal t steht dort und s mal t kann ich als Vielfaches von p schreiben. Das heißt, ich nehme mir ein q-Schlange her aus kx, schreibe s mal t gleich p mal q-Schlange und wenn ich das einsetze, dann sehe ich, dass p auch in diesem letzten Term drin steckt. Und dann kann ich es ausklammern. Diesen Schritt habe ich gerade übersprungen. Und ich glaube aber nicht, dass man das so sofort sieht. Deswegen also nochmal die Erklärung. Zuerst setze ich für die beiden Einsen ein, multipliziere alles aus. Dann sehe ich in den ersten drei Termen das p. Im letzten Term sehe ich s mal t. Dann ersetze ich das durch p mal q Schlange nach Voraussetzung. Und dann kann ich überall p ausklammern. Dann steht da jetzt 1 des Körpers gleich irgend so ein Polynom mal p. Und dann kommt die Gradformel und sagt, naja, auf der linken Seite haben wir Grad 0, auf der rechten Seite müssen die Grade sich also zu 0 addieren und das ist ein bisschen schwierig, wenn p irreduzibel ist, denn p hat ja schon mindestens Grad 1. Wenn ich jetzt noch was dazu addiere, kann da auf keinen Fall 0 rauskommen. Und das ist der Widerspruch, der zeigt, dass die Annahme zu Beginn falsch gewesen ist. Okay, das war auch schon das anstrengendste Dilemma wegen dieser vielen Bezeichnungen und der Polynome und was wir da alles ausrechnen. Dann kann ich Ihnen jetzt in ein paar Minuten erklären, wie wir diesen letzten Satz herleiten, den wir in der Vorlesung hatten. Der hieß dort Satz 8.13. Da haben wir ein Polynom p, irgendeins aus kx. Der Grad soll mindestens 1 sein und ich habe behauptet, dass man dieses Polynom als Produkt von irreduziblen Polynomen schreiben kann und die Darstellung ist eindeutig bis auf die Reihenfolge und bis auf Multiplikation mit Körperelementen. Da machen wir wieder Induktion und zwar über den Grad von p. Ich nenne den Grad von p jetzt m und der Grad von p ist mindestens 1, das heißt die Induktion beginnt bei 1. Wenn der Grad von p 1 ist, dann hat p die Gestalt Körperelement mal x plus Körperelement. Und solche Polynome sind immer irreduzibel in kx. Denn aufgrund der Gradformel kann man das nicht weiter interessant zerlegen. Das heißt, jetzt kommt die Induktionsschlussfolgerung. Wir setzen voraus, dass jedes Polynom vom Grad höchstens m-1 sich schon so zerlegen lässt, wie das im Satz steht. Auf eindeutige Weise, bis auf Reihenfolge, bla bla bla. Und jetzt überlegen wir uns die Aussage für p. Erster Fall, p ist selbst irreduzibel, dann haben wir nichts weiter zu zeigen. Zweiter Fall, p ist nicht selbst irreduzibel. Der Grad von p ist mindestens 1, das heißt, wenn Irreduzibilität nicht vorliegt, dann heißt es, dass wir eine interessante Zerlegung finden von p. Wir können p schreiben als Produkt s mal t, s und t sind Polynome aus kx und die haben eben nicht Grad 0, beide, sondern einen größeren Grad, ansonsten wäre es ja keine interessante Zerlegung. Gut. Wenn wir uns das jetzt so hernehmen, dann haben s und t auf jeden Fall beide einen kleineren Grad als m. Denn wir haben gesagt, die sollen beide nicht Grad 0 haben. Und die Gradformel sagt, dass der Grad von p sich als Summe der Grade von s und t ergibt. Dann müssen die jetzt beide kleineren Grad haben als m. Und dann kommt die Induktion und sagt, wir können jetzt s in irreduzible Polynome zerlegen und t auch. Und zusammen ergibt das dann eine Zerlegung für p. Die Existenz haben wir jetzt also sofort. Das Einzige, was wir noch nicht kennen, ist die Eindeutigkeit bis auf Reihenfolge und so weiter. Und da müssen wir jetzt noch ein paar Minuten überlegen. Wir schreiben P mal auf zwei verschiedene Arten als Produkt von irreduziblen Polynomen. Und zwar nehmen wir uns n und k, natürliche Zahlen. Q1 bis Qn sind irreduzibel, T1 bis Tk auch, das sind alles Polynome aus Kx. Und wir setzen jetzt voraus, dass man P einmal als Produkt schreiben kann von Q1 bis Qn und dann aber auch nochmal als Produkt von T1 bis Tk. Und jetzt zeigen wir, dass die Anzahl der Polynome, die man da braucht, gleich ist und dass die Qs und die Ts bis auf Reihenfolge miteinander übereinstimmen. Das ist jetzt der Plan. Zunächst mal wenden wir das Lemma von vorher an, Lemma C. Da stand doch, wenn man ein irreduzibles Polynom hat und man ein Produkt schreiben kann als das Polynom mal irgendwas, dann kann man sogar schon eins der beteiligten Polynome schreiben als P mal irgendwas. Und das wenden wir jetzt an, und zwar auf Q1. Q1 ist irreduzibel und Q1 sehe ich als Faktor in dem Produkt Q1 bis Qn. Deswegen sehe ich es auch als Faktor in T1 bis Tk. Und deswegen finde ich jetzt da ein Polynom, mindestens eins, bei T1 bis Tk, das sozusagen ein Vielfaches von Q1 ist. Sagen wir mal, wir ändern die Nummerierung und sagen, T1 kann ich als Vielfaches von Q1 schreiben. Und dann mache ich das explizit. S aus Kx soll jetzt so sein, dass ich schreiben kann T1 gleich Q1 mal S. Das ist einfach nur die Idee aus Lemma C, angewandt auf das irreduzible Polynom Q1 und auf das Produkt T1 bis Tk. Jetzt setzen wir das ein. Q1 bis Qn habe ich von vornherein. Und anstelle von T1 bis Tk schreibe ich jetzt Q1 mal S mal T2 und so weiter bis hin zu Tk. Dann bilde ich die Differenz und kriege raus, dass das Nullpolynom Q1 ist mal, jetzt kommt in Klammern, Q2 mal und so weiter bis hin zu Qn, minus S mal T2, T3, bla bla bla, bis Tk. Das Q1 habe ich jetzt einmal rausgezogen. Und da steht jetzt insgesamt das Nullpolynom als Produkt von Polynomen aus Kx. Da kommt dann Lemma 8,5 ins Spiel, Teil 3. Der sagte, dass man das Nullpolynom in Kx nur dann als Produkt von Polynomen schreiben kann, wenn schon eins der beteiligten Polynome das Nullpolynom ist. Na Moment. Der eine Faktor ist Q1. Q1 ist definitiv nicht das Nullpolynom, denn Q1 ist ja irreduzibel. Das heißt, das andere Ding muss das Nullpolynom sein. Und das bedeutet, Q2 bis Qn als Produkt, das ist dasselbe wie S mal T2 und so weiter bis Tk. Jetzt ist der Grad von Q1 mindestens 1 und dementsprechend hat das Produkt von Q2 bis Qn einen kleineren Grad als P. Denn wir haben da jetzt mindestens einen abgezogen. Das ist wieder die Produktregel oder diese Formel, die Gradformel für Produkte von Polynomen. Na, und per Induktion können wir jetzt sagen, für das Polynom Q2 bis Qn ist diese Zerlegung in irreduzible eindeutig, bis auf Reihenfolge etc., denn dieses Produkt hat ja einen kleineren Grad als P. Und das heißt jetzt, dass die Anzahl der beteiligten irreduziblen Polynome gleich sein muss. Und wenn wir jetzt mal gucken, 2 bis n und dann hatten wir da S mal T2 bis Tk. Auf der linken Seite haben wir n minus 1 irreduzible Polynome stehen. Auf der rechten Seite haben wir k solche Polynome stehen. Das S läuft da noch rum, darüber wissen wir nichts. Aber wir haben erstmal Q2 bis Qn, dieses Produkt. Da haben wir bis auf die Reihenfolge eine eindeutige Darstellung. So, das heißt jetzt, wenn ich vergleiche, dann unterscheiden sich Q2 und S mal T2 und so weiter, Q3 und T3 bis hin zu Qn und dem letzten Polynom Tk. Die können sich jetzt nur um Körperelemente unterscheiden und insgesamt kommt raus, dass die Anzahl der beteiligten Polynome von Anfang an gleich gewesen sein muss. Das heißt, n muss das gleiche sein wie k. Und Q1 stimmt bis auf Multiplikation mit einem Körperelement mit irgendeinem der Polynome T1 bis Tk überein, Q2 auch und so weiter. Das heißt also, die beiden Darstellungen waren im Prinzip gleich. Die Polynome sind im Wesentlichen die gleichen, die Reihenfolge ist möglicherweise eine andere. Okay, was haben wir hier benutzt? wir hatten diese Vorarbeit und das Wesentliche bei der Vorarbeit war, wenn ein irreduzibles Polynom ein Produkt von zwei Polynomen teilt, dann teilt es schon eins der beteiligten Polynome. Und wenn ich hier von Teilen spreche, dann meine ich jetzt, man kann das als Produkt schreiben. Das ist die Definition von Teilbarkeit, die wir später in der Algebra benutzen. Da werde ich die ordentlich einführen. Und im Kontext der Notation aus der Algebra werden dann diese ganzen Sachen, die wir hier für Polynome gemacht haben, nochmal viel klarer sein. Denn in Wirklichkeit sind das ja nur Spezialfälle von allgemeineren Phänomenen, die wir in Ringen sehen. Dafür brauchen wir aber sehr viel mehr Vorbau und Vorbereitung beim Thema Ringe allgemein. Und dafür ist die lineare Algebra nicht die richtige Vorlesung. Das machen wir in der Algebra, ganz in Ruhe. Was hier also an Ideen eingeflossen ist, ist einmal das Konzept der Irreduzibilität, dann diese Besonderheit, wie Ideale aussehen in Polynomringen über Körpern und Induktionsideen, die haben wir ja auch mehrmals benutzt. Das war es eigentlich schon. Sie merken aber auch, ich habe jetzt hier so ein bisschen gequatscht, ich habe nicht geschrieben oder noch was extra erklärt und das war jetzt schon eine halbe Stunde. Und dann können Sie sich ja vorstellen, dass es in der Vorlesung ganz schön lange gedauert hätte, das alles zu machen. Und ich bin mir nicht sicher, wie viel man an dieser Stelle in der linearen Algebra da dann wirklich mitnimmt. Eigentlich brauchen wir die Polynome hier nur als Hilfsmittel, um weitermachen zu können und um später Eigenwerte ausrechnen zu können. Und das, was da so an schöner Theorie dahinter steckt, das könnten wir jetzt wahrscheinlich noch nicht richtig würdigen. In der Algebra gelingt das besser. Und ich freue mich schon drauf, das Thema dann dort nochmal mit Ihnen aufzugreifen. Wenn noch Fragen sind, dann immer her damit. Ansonsten bis zur nächsten Folge.